Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold, eurer Monday Morning Show mit Tobi Woggon und Jasper Jauch.
Guten Morgen. Als wir uns gesagt haben, wir bringen den Podcast montags raus, da wusste ich nicht, dass wir dann jetzt doch relativ häufig wirklich auch montags früh hier quasi live und direkt raussenden.
Vielleicht sollten wir das wirklich irgendwann mal angehen, dass wir dann tatsächlich so eine Art Livestream auch machen können, um wirklich so eine Morningshow draus zu machen. Das wäre doch eigentlich mal witzig.
Ich weiß nicht, ob du das dann auch mit Video machen möchtest, weil aktuell bin ich noch nicht vorzeigbar.
Nee, ich glaube, Video wäre keine gute Idee.
Erstmal, es ist 8 Uhr. Und ich sag mal so, ich bin ja normalerweise schon um 8 Uhr häufiger wach, aber noch nicht vorzeigbar und meine Stimme ist noch nicht so richtig wach. Es könnte sein, dass meine Stimme sich im Laufe dieses Podcasts ein wenig verändert und zwar hoffentlich zum Besseren.
Ja, wie ist es denn mit deinem Schlaf- und Aufwachverhalten? Hat sich das jetzt eigentlich geändert, seitdem du Papa bist, oder ist das gleich geblieben?
Das ist tatsächlich relativ gleich geblieben. Also, was ich merke, ist, dass ich,
Aber es ist ja cool, oder? Weil normalerweise ist ja, also es kann ja schon vorkommen, dass wenn man so ein Schreikind hat oder irgendwie da einfach bei euch ist das noch zu früh für Zähne oder so, aber da gibt es so andere Leiden, warum man dann durchaus mal sehr wenig Schlaf bekommen könnte. Freut mich, dass du da auf jeden Fall durchschläfst.
Ja, nee, also das ist tatsächlich super. Ich kann da wirklich sehr, sehr gut schlafen und unser Kind lässt uns da nachts sehr in Ruhe. Das ist sehr schön, genau.
Wann stehst du da normalerweise auf, so?
So gegen zwischen 7 und 8, würde ich sagen, stehe ich jetzt aktuell auf. Genau, und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ich schlafe jetzt ein kleines bisschen länger, sonst habe ich immer versucht, so um 7 aufzustehen. Jetzt schläft man schon mal ein bisschen länger.
Ja, weil man abends länger wach ist, ne? Weil wenn das Kind dann erst im Bett ist, dann fängt eigentlich so ein bisschen so mehr Freetime an. Also man nutzt den Abend dann irgendwie mehr als früher, oder?
Ja, wobei auch da aktuell, ich meine, hey, wir haben noch ein sehr, sehr kleines Kind, ja? Das heißt, mit dem kann man auch relativ viel machen, aber das ist halt abends auch nicht super nervig. Ja. Das chillt halt mit uns herum und dann bringt man das halt ins Bett. Aber das ist jetzt auch keine stundenlange Veranstaltung, sondern das wird da hingelegt und dann wird halt wieder rausgegangen und nicht irgendwie stundenlang da rumgesessen, bis das Kind dann nicht eingeschlafen ist, weil das schläft dann schon recht schnell ein. Und vor allen Dingen, es schreit nicht. So, auch beim Einschlafen. So, ja. Ja, ich kann schon verstehen, wenn man dann irgendwie immer wieder hochrennt, weil das Kind schreit wie blöd, aber bei uns ist es tatsächlich, du legst das Kind hin, dann bastelt das noch so ein bisschen an ihren Spielzeugen rum und dann pennt die ein. Das ist halt echt aktuell noch sehr, sehr praktisch. Es wird sich ändern, ich bin mir ziemlich sicher. Aber aktuell ist das noch echt ganz gut. Ja, da sind wir sehr, sehr happy und genau, das ist ganz cool.
Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Tobi, du hattest mir gestern geschrieben, dass wir vielleicht heute so ein Thema aufgreifen könnten. Deine Idee war Fahrtechnik früher, Fahrtechnik heute. Was hat sich geändert? Wie kam es dazu?
Naja, wir sind, bin jetzt die letzten Tage wieder sehr viel Rad gefahren und auch gestern kam ja so ein Video vom Freeride Flow raus, als der bei mir war und da haben wir auch so ein bisschen darüber gequatscht und das Krasse ist immer, finde ich, das, was man im Winter, so wenn man eine Ecke nicht gefahren ist oder vor allem eine Ecke nicht schnell gefahren ist oder so, das, was am schwierigsten ist, für mich zum Beispiel, sind immer wieder Kurven. Also ich finde, Kurven verlernt man super schnell und aber nicht das Kurvenfahren, sondern die Position auf dem Rad. Mhm. Und dann ist uns so aufgefallen, ja, dass die Position sich einfach über Jahre geändert hat oder mir ist das aufgefallen. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden, ob du auch so das Gefühl hast, dass sich die Fahrtechnik in der Zeit, wo wir das machen, komplett verändert hat.
Ich glaube schon, dass sich da tatsächlich einige Dinge geändert haben, was auch so ein bisschen bedingt durch die Veränderung des Sports, die Veränderung der Sportgeräte einhergeht. Aber ich bin gespannt. Ja, ich habe tatsächlich auch immer das Gleiche, wenn ich zu lange nicht gefahren bin und dann wieder viel fahre, dass ich dann doch merke, dass so vom ersten Ride nach langer Zeit bis dann zur Routine-Ausfahrt, dass ich da mein Kurvenverhalten und meine, vor allen Dingen mein Selbstbewusstsein in Kurven doch deutlich verändert.
Ich finde, auf der Geraden ist es immer relativ, also da setzt du dich drauf und dann kannst du ja Rad fahren, dann checkst du das halt relativ schnell, wie das funktioniert. So, ja. Also das verlernt man nicht. Aber Kurven ist wirklich, also da reichen schon 2 Wochen mal weniger gefahren. Dann habe ich wirklich schon wieder Schwierigkeiten, eine perfekte Position auf dem Rad zu finden. Und ich habe mittlerweile, kann ich da relativ gut reinfühlen bei mir, was das Problem ist. Und meistens ist es tatsächlich, dass ich zu weit hinten bin.
Mhm. Ja, witzig. Okay. Same, same. Kenne ich.
Und genau, und das war früher, war das irgendwie nicht so der Fall, dass man das hatte. Und ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, dass die Räder ja auch immer länger werden, oder? Also vorne das Oberrohr wird immer länger. Und dadurch muss man sich viel, viel mehr anstrengen, das Gewicht übers Vorderrad zu bekommen.
Ja, und generell ist es ja auch so, dass wir durch die größeren Laufräder und die flacheren Lenkwinkel einfach weiter nach vorne können, ohne Angst haben zu müssen, mhm, über den Lenker zu gehen. Also Räder sind ja deutlich stabiler geworden. Und dadurch, dass die Räder länger werden, was du gerade eben richtig gesagt hast, muss natürlich auch mehr Druck verteilt werden. Also muss die Schulter mehr Richtung Lenker bewegt werden. Das ist natürlich ungewohnt und widerstrebt eigentlich erstmal so dieser psychischen, visuellen Wahrnehmung. Gefahr, ich gehe mit dem Kopf hin zur Gefahr, wo ich hinfallen könnte oder wo der Einschlag sein könnte. Und dementsprechend, ich glaube, diese rein menschliche Vorsichtsfunktion, erstmal sich wegzudrücken von der Gefahr oder wegzudrücken von vorne, ist irgendwie so total logisch. Und dann braucht es einfach wieder ein bisschen, um dieses Gefühl zu bekommen, ah nee, so funktioniert es aber nicht, ich brauche den Druck am Vorderrad, ich muss weiter nach vorne gehen. Und es ist ja auch deutlich sicherer. Also ich weiß gar nicht, wann bist du das letzte Mal so wirklich klassisch über den Lenker gegangen? Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich irgendwie mal wieder klassisch über den Lenker gegangen bin, wie mir das früher mit 26 Zoll Laufrädern häufiger passiert ist.
Andauernd. Nee, ist bei mir tatsächlich auch so, dass man hat gar nicht so diese Überschlagsgefühle, genau, sondern es ist halt jetzt eher andersrum. Ich habe immer so das Gefühl, okay, jetzt noch ein Zentimeter weiter hinten und ich mache hier auf dem Trail einen Backflip. So war man halt echt.
Manual to Backflip.
Genau, Manual to Backflip aus der Kurve raus. Kommt immer sehr gut an. Ja.
Wenn du ihn stehst, glaube ich tatsächlich.
ich denke, dann ist es ein, wie wir jungen Kids so sagen, ein Hingucker. Genau. Ja.
Nein, der Podcast für junge Leute. Ein Hingucker.
Genau.
Richtig lit, Junge.
Ja, das ist eher so dein Alter, Junge. Da bin ich raus. Nee, genau. Also das ist tatsächlich so das Thema, wo ich jetzt gerade jetzt um die Jahreszeit echt immer Schwierigkeiten habe, irgendwie mich immer wieder dran zu erinnern, Gewicht nach vorne, Gewicht übers Lenkrad. Und
jetzt wird es ein bisschen sehr alt.
Gerade wenn man halt so in die Kurven so reinpusht, wenn es halt so offene Kurven sind, die relativ kurz sind, dann kann man ja sich in die Kurve rein groß machen und damit halt Druck aufbauen und dann halt schnell aus der Kurve rauskommen. Und das macht natürlich total Spaß, aber wenn man zu weit hinten hängt dann und nicht zentral über dem Rad, dann ja, ist es halt wirklich immer so, als ob man jetzt gleich hinten vom Rad runterfällt. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und dann muss ich jetzt in dieser Jahreszeit wirklich so versuchen, mich immer weiter wieder nach vorne zu bringen und dass das wieder vernünftig funktioniert.
Ja. Und um das nochmal zu veranschaulichen, es ist ja so, je weiter man hinten ist, desto weniger Druck und Kontrolle hat man vorne am Cockpit und man neigt ja auch dazu, wenn man zu weit nach hinten geht, dass die Arme eher gestreckt sind, was tatsächlich auch das Reaktionsvermögen auf die Fahrsituation total einschränkt. Also
ja, weil sind die Arme mal gestreckt, dann kann man die nicht weiter strecken, um irgendwas auszugleichen. Ne?
Korrekt. Und beugen geht halt auch nicht mehr irgendwie, ohne dann irgendwie komplett das Gleichgewicht oder das Körpergewicht zu verlagern. Von daher, zentrale Position, Schultern über dem Lenker, Arme leicht gebeugt und alle sind happy. So, aber was mir noch eingefallen ist, dass man früher mit mit 26 Zoll Laufrädern und den steilen Lenkwinkeln auch viel häufiger das Vorderrad angelupft hat oder angehoben hat, um es über irgendwelche Sachen so drüber zu heben. Das mache ich auch gar nicht mehr. Also da ist einfach die Technik so weit vorangeschritten, dass sowohl Fahrwerk, Reifen, als auch mit dem flachen Lenkwinkel, dass das alles das Fahrrad sozusagen übernimmt, was man früher häufig noch selber machen musste.
Ja, das stimmt. Man muss das heute nicht mehr machen. Ich mag das aber trotzdem immer noch ganz gerne und finde es immer schade, wenn Räder so lang sind, dass das eben nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel bei meinem E-Bike, ich meine, klar, ne, ich fahre das auch relativ groß, ist mir eigentlich fast zu groß. Mhm. Da kriege ich es nicht mehr so richtig hin, das
anzulupfen. Das Rad
aufs genau, also das Rad vernünftig aufs Hinterrad zu bekommen. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen so, das macht mir schon sehr viel Spaß.
Mir macht das also auch extrem viel Spaß, aber man ist nicht mehr so, also ich denke so an so Zeiten vom Gardasee zurück, wo man diese technischen Trails runtergefahren ist und wirklich so aktiv sein Vorderrad irgendwo über einen Stein oder auf einen Stein drauflupfen musste, weil natürlich ein 26 Zoll Laufrad einfach viel, viel kleiner ist und eben manche Kanten gar nicht hochgerollt wäre, wenn man nicht mitgeholfen hätte, wohingegen so ein 29 Zoll Laufrad da einfach hochsteigt. Finde ich total spannend. Das hat sich echt krass geändert. Und generell ist mir noch aufgefallen, dass man natürlich deutlich weniger Körperspannung braucht. Auch aus den ganzen Punkten, die wir jetzt schon genannt haben, waren Fahrräder früher deutlich instabiler, also steile Lenkwinkel, kleine Laufräder und aber auch ein deutlich höherer Schwerpunkt. Also wenn man sich mal so die Tretlagerhöhen von Mountainbikes früher anguckt zu Tretlagerhöhen von heute, war der Schwerpunkt so hoch, dass das Rad dadurch auch nochmal kippeliger war und man musste einfach mit deutlich mehr Körperspannung und auch Körpereinsatz irgendwie fahren.
Und da passt aber tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen das zu, was mir dann aufgefallen ist. Da hat sich mein Fahrstil zum Beispiel sehr verändert. Ich meine, einfach so beim normalen Fahren, also jetzt nicht beim Rennfahren oder so, sonst irgendwas, sondern wirklich beim normalen Fahren. Ich habe früher immer überall versucht abzuziehen und irgendwo zu springen und jede kleine Wurzel genutzt, um irgendwie zu springen. Und heute drückt man viel, viel mehr weg. Was glaube ich auch daran liegt, wie, was du gerade gesagt hast, man hat weniger Körperspannung oder man ist nicht so die ganze Zeit so auf 100, weißt du, so die ganze Zeit voll unter Spannung, dass man gar nicht so jede Welle vielleicht so mitbekommt, sondern man kann jetzt viel, viel besser einfach laufen lassen, die Sachen wegdrücken. Es ist, schaut halt auch irgendwie ein bisschen cooler aus, wenn man die Sachen wegdrückt und dadurch hält die Kraft auch viel, viel länger. Also du kannst viel längere Trails runterfahren mit der gleichen Fitness von früher. Weil klar, wenn du die ganze Zeit so voll angezündet bist, voll auf Spannung, das saugt ja extrem viel Konzentration und Energie. Mhm. Und das ist so ein bisschen, finde ich, hat sich so ein bisschen entspannt. Oder wie ist das bei dir?
Doch, ja. Man fährt auch mit deutlich weniger Druck im Unterarm, würde ich sagen. Also so, man muss den Lenker nicht mehr so festkrallen.
Mhm. Ja, das auf alle Fälle. Also, da hat sich schon ein bisschen was getan. Das sind so ein bisschen, liegt auch so viel an der Technik. Was sich auf der anderen Seite im Fahrstil geändert hat, was, glaube ich, fahrtechnisch gar nicht so schlau ist, was man aber immer mehr sieht, ist, dass die Kurventechnik an sich, weißt du, früher sind wir halt, außen rein, innen durch, außen raus. Mhm. Und heute, vor allen Dingen durch Videos und durch die ganzen, dadurch, dass ja quasi mit dem Handy jeder immer seinen Kameramann dabei hat, wird viel, viel öfter, oder man nimmt sich viel öfter so das Beispiel an irgendwelchen Videos, dass man halt einfach voll innen durch die Kurve durchfährt.
Ja, hast du das genau auch? Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass es heutzutage Style-Punkte für spitze Kurven und Brapen gibt, anstatt wie früher für hoch ausgefahrene geile Turns.
Genau. Ja. Richtig, das ist schon sehr, sehr spannend. Liegt aber, glaube ich, zum Teil auch daran, dass die Räder halt einfach so viel stabiler sind und dass die Reifen auch so viel besser geworden sind.
Ja, deutlich.
Dass man halt, ein Reifen ist ja nicht nur gut, wenn der die ganze Zeit Grip hat, sondern der ist ja dann auch gut, wenn der sehr kontrolliert den Grip verliert.
Ja.
Ich finde, ein schlechter Reifen ist immer der, wo du Grip hast und dann auf einmal gar keinen mehr.
Dazu habe ich gestern ein Video gemacht. übrigens, ist tatsächlich gestern auf meinem YouTube-Kanal online gekommen. Ich habe nämlich einen neuen Reifenpartner für dieses Jahr und da sprechen wir genau auch über solche Themen. Musst du dir mal reinziehen. Ist ganz cool geworden. Mhm.
Ja, auf alle Fälle. Also das finde ich schon sehr spannend, dass sich da dann doch einiges verändert hat.
Und um bei dem Punkt auch nochmal zu bleiben, ich glaube, dass Kurven allgemein, also generell eine höhere Bedeutung bekommen haben. So früher ist man beim Trailride hat man immer noch versucht, Shortcuts zu finden, die eine oder andere Spitzkehre oder Kurve wegzulassen. Das ist alles so ein bisschen so Cross-Country und Downhill-Race angehaucht. Finde die kürzeste Linie. Und ich habe so das Gefühl, wenn man so rückwirkend schaut, wie sich das entwickelt hat, auch die Bikeparks und auch der Trailbau und so allgemein das Fahren, hat man einfach verstanden, dass die Kurven eigentlich die Sachen sind, die Spaß machen. Und dass die Kurve einfach irgendwie generell beim Mountainbiken eine deutlich höhere Bedeutung bekommen hat.
Es ist aber auch so, also es gibt ja eigentlich keine Brands mehr, die irgendwie schlechte Bikes bauen und die meisten Bikes sind halt wirklich schnell. Das liegt halt liegt halt vor allen Dingen an der Geometrie. Natürlich, die ganzen Komponenten sind viel, viel besser geworden. Dadurch kann auch auf der Geraden fast jeder schnell fahren. Mhm. Also du musst nicht mehr unglaublich talentiert sein, um auf der Geraden schnell zu fahren, sondern du musst halt einfach die Bremse loslassen. So, und dann, das Bike macht schon relativ viel. In den Kurven brauchst du aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel Technik. Und die Kurven sind auch das, wo die Rennen gewonnen werden. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund. Eine saubere Kurventechnik oder eine gute Kurventechnik, die macht einen dann wirklich, macht einen vom guten Fahrer zu einem sehr guten Fahrer.
So geil. Und wir fahren nun wirklich lange Fahrrad und auch wir kämpfen immer noch irgendwie, obwohl wir schon so lange Mountainbike fahren, immer noch damit, unsere Kurventechnik zu optimieren und da immer wieder dran zu feilen.
Ja, tatsächlich.
Wir sind halt auch einfach Anfänger, Amateure.
Und jedes Jahr wieder von neuem, ey. Manchmal, wenn ich im Frühjahr aufs Rad steige
immer,
und...
Immer wieder bei Null anfangen.
Ja, gefühlt schon, ne? Ich meine, klar, im Winter geht man auch viel Radfahren, aber da hat man ja bei weitem beim Fahren nicht so die Intensität auf dem Rad, die man im Frühjahr hat, wenn es ein bisschen wärmer wird, wenn man nicht 7 Schichten an Klamotten anhat. Ne? Also weil im Winter fährt man ja vor allen Dingen, oder fahre ich immer, um drin zu bleiben, um halt nicht komplett einzurosten und um mich zu bewegen. Aber Fahrtechnik lernst du ja im Winter, lerne ich relativ wenig einfach, weil der ganze Mut, mit dem man unterwegs ist, die ganzen Klamotten, die behindern einen da so ein bisschen, sich da wirklich reinzuwerfen. Und wenn man dann im Frühjahr so die ersten Rides hat, wo es halt wieder ein bisschen schöner ist, der Boden halt auch vernünftigen Grip hat, dann merkt man schon wieder, uiuiui, hier habe ich über den Winter einiges verlernt. Da muss ich wohl nochmal bei.
Hausaufgaben machen. Einfach mal die Hausaufgaben machen.
Ja, das waren so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Hast du noch was?
Ich habe mir noch Gedanken gemacht, dass sich im Cross-Country-Bereich auch sehr, sehr viel geändert hat, weil da natürlich die interdisziplinäre Kommunikation auch ein bisschen besser geworden ist. Das heißt, die gucken sich auch sehr viel irgendwie von Downhill-Fahrern ab und haben mittlerweile auch verstanden, dass eine Dropper-Seat-Post irgendwie von Vorteil sein könnte in einem Steinfeld. Aber nicht nur das, sondern es ist natürlich so, dass auch da irgendwie deutlich mehr gepusht wird, das Fahrrad auch deutlich mehr als Spielzeug oder als, wie soll ich sagen, als Arbeitsgerät betrachtet wird und nicht nur die Ausdauerkomponente und das Leichtgewicht eine große Rolle spielt.
Ja, das ist, ich glaube, in dem Sport hat sich's wirklich extrem verändert. Früher waren das Rennradfahrer, die zu den Rennen auf ein Mountainbike gestiegen sind. Ja. Also die sind jetzt im Training fast wirklich nur Rennrad gefahren, nur auf Kondition. Und heute ist das Training dafür ja auch ganz anders. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Mountainbiker. Und ja, natürlich, auch die Räder haben sich verändert.
Mit anderen Mountainbikern. Also trainieren auch mal mit Enduro-Fahrer, trainieren auch mal mit Downhill-Fahrer, machen regelmäßig irgendwelche Fahrtechnik-Workshops. Ich glaube, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der René Schmidt, der ist früher Downhill-Rennen gefahren, der hat sich im Nationalkader um die Nachwuchs Juniorinnen und Junioren gekümmert. Dass die da von der Pike auf quasi eine gute Fahrtechnik-Performance auf dem Rad haben.
Ja, Ja, das ist halt super, super wichtig, aber auch da ist es wieder so, die Räder, die machen es halt mittlerweile auch mit.
Ja.
Ne? Früher, wenn du da halt irgendwie in den Bikepark gegangen wärst mit dem Rad, ja, keine Chance. Mittlerweile, ich meine, das Rad, was die Ghost Factory Mädels im Weltcup fahren, womit die Weltcups gewinnen, das fahre ich hier mit einer bisschen größeren Gabel auf meinen Hometrails oder gehe nach Finale damit shutteln.
Ja.
Ja, also das ist so crazy, was dieses Rad, was die dahin, mit dem die fahren, was das so kann. Und das wäre, glaube ich, einfach vor Jahren gar nicht möglich gewesen, damit überhaupt irgendwie, ich sage jetzt mal, Spaß zu haben.
Ja.
Und da hat sich auch extrem viel getan, ja. Das ist schon echt spannend.
Mega ja. Nice.
Sehr, sehr cool. Also wenn ihr da noch irgendwelche, wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, dann schreibt uns das doch mal irgendwie in die Kommentare beziehungsweise uns auf Instagram. Würde mich mal interessieren, was euch so aufgefallen ist, weil uns sind da jetzt nur so ein paar Sachen ins Gedächtnis gekommen, als wir drüber nachgedacht haben, aber da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr. Und würde mich mal interessieren,
wie ja, das ist. Ja, her damit.
Immer her damit.
Tobi, ich bin unter die Sänger gegangen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin jetzt Musical-Sänger und habe mich zweimal klonen lassen.
Mhm.
Und habe zusammen dann in einem Trio eine Art Song eingesungen, der letzte Woche veröffentlicht worden ist. Das war mit eines, also jetzt nicht für mich persönlich der Dreh, aber tatsächlich für alle Beteiligten, glaube ich, eines der aufwendigsten Projekte, die wir je irgendwo gemacht haben. Fand ich krass, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Fand ich krass, wie viel Aufwand es war. Wie hast du es gefeiert?
Ich fand es extrem gut. Also ich habe es gesehen und habe gedacht, yeah. Also ich meine ganz viele Komponenten. Ich habe ja schon so ein bisschen die Produktion mitbekommen. Du hast ja schon ein bisschen Fotos gezeigt vorher. Und das fand ich schon extrem geil, wie viel Arbeit ihr euch macht für YouTube und für ein so ein Video. Also es ist echt cool. Und da merkt man halt auch die Entwicklung von dir, dass du das Ding halt einfach auf ein anderes Level gebracht hast oder bringst. Das ist sehr, sehr geil. Und was ich wirklich cool fand und was ich niemals machen könnte, diesen Sinn, dich selber da so zu verarschen. Und du hast schon selber gesungen, oder?
Ja, ich habe selber gesungen.
Das ja, ist weil tatsächlich ich habe gedacht, ihr habt jemanden gecastet, der so schief singt. Aber nee, also da mitzusingen und so, da habe ich gedacht, geil. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich habe es richtig gefeiert. Ich fand es mega witzig.
Ich fand es total krass, weil ich bin ja schon auch jemand, der eigentlich für jeden Spaß zu haben ist und so gerne auch mal rumalbert. Was ich nicht so gerne mag, ist Fasching und Verkleiden. Keine Ahnung, weiß nicht warum, aber bin ich kein großer Fan von. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon auch sehr selbstironisch und albern. Aber es fiel mir tatsächlich super schwer vor dieser Kamera, in diesem riesen Lagerraum dann auf einmal, ich hatte ja dann bei manchen Aufnahmen hatte ich dann so einen Stöpsel im Ohr mit der Musik drauf, dass ich dann irgendwie den Beat höre, weil der darf ja nicht mehr auf der Aufnahme sein, damit man das dann schneiden kann. Und das kam mir so doof vor, es war mir so unangenehm, da in diesem Raum vor den ganzen Leuten am Set da rumzusingen und so richtig, ja, ich kann halt nicht singen. Richtig schief da irgendwie rumzutrennern.
Ja, richtig. Du kannst nicht singen. Und ich finde, du hast es grandios unter Beweis gestellt.
Es war echt irgendwie, ja, man lernt halt irgendwie auch wieder dazu so. Ja, es ist halt dann, am Ende ist es dann doch irgendwie cool geworden, auch wenn man sich selber so, ja, echt mal aus der Komfortzone bewegt und da irgendwie so über den Schatten springt. Es war notwendig, ja, weil sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so lustig geworden, wie es am Ende geworden ist.
Ja, ich fand's extrem cool. Also wie gesagt, mega hohe Qualität und echt ein neues Level. Wie bist du so mit den Zugriffszahlen zufrieden?
Gar nicht.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. So, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, irgendwie viel zu wenig dafür, dass da so viel Arbeit reingeflossen ist und dass mal jemand was anders macht. Wenn du wahrscheinlich so ein POV-Video rausgehauen. Jetzt habe ich echt richtig lange an diesem Wort überlegt. Ey. Ja. Wenn du so ein POV-Video rausgehauen hättest, hätte das wahrscheinlich mehr Klicks generiert, wie dieses Video, wo ihr so viel reingesteckt habt. Aber deshalb möchte ich dir einfach nochmal sagen, Das sind aber die Sachen, die das Fundament bauen. Ja, das ist das, was dich anders macht wie andere. Und von daher, scheißegal, wie viele Klicks da jetzt drauf sind, es hat sich immer gelohnt. Und das sind auch die Sachen, die im Gedächtnis bleiben. Die anderen Videos sind schnell weggeguckt, aber verschwinden halt auch genauso schnell wieder.
Ja.
Und deshalb, ja, ich glaube, die Klicks, die da drauf sind und die Kommentare, die zählen doppelt.
Nee,
und
dann bin ich bei dir. Es ist natürlich immer auch irgendwie der Erwartungshaltung. Man versucht ja schon auch irgendwie dieses Video zu knacken, das mal viral geht, dass man irgendwie dann wirklich so komplett so, weil es halt auch international spielbar war, keine deutsche Sprache, nicht an die deutsche Sprache gehaftet. Man hätte es irgendwie international pushen können. Und es haben ja auch echt viele Partner von mir auf Instagram geteilt, die irgendwie große Reichweite haben, aber die großen Klicks blieben aus. Hat uns jetzt nicht unbedingt weiter tangiert, weil wir halt einfach, ich glaube, die richtigen und wichtigen Leute haben es gesehen und wie du schon sagst, es bleibt im Gedächtnis, es baut das Fundament. Und an dieser Stelle muss ich auch ganz ehrlich nochmal ein richtig fettes Danke an Nava Films sagen, an den Nico Lutz und die Manu Wörle, denn die haben, also der Nico war Kameramann, der hat sich darum gekümmert, dass die Bilder so geil aussehen. Und die Ellie hat im Prinzip, also die Manuela, hat sich da echt die Stunden um die Ohren gehauen, was den Schnitt anging, um diese drei Jaspers da zum Leben zu bringen. Und auch wirklich so vorher auch im Prinzip schon so eine Art Skript gehabt oder so einen Drehplan, dass man weiß, okay, hey, die Szene müssen wir aus der Perspektive und aus der Perspektive drehen, damit es hinhaut. Also da fetten Dank nochmal an Nava Films, die das Ganze, ja, überhaupt in die Realität umgesetzt haben.
Ja, richtig gut. Ich muss ja gestehen, dass ich ja vor allen Dingen im Podcast oft schon mit einem Jasper überfordert bin. Und
ich finde, du meisterst das richtig gut. Das, nach 4 Jahren können wir jetzt sagen, du machst das spitze.
Ja, also ja, ich bin auch gespannt jetzt, wo du ja wirklich so, wo wir so gut miteinander auskommen, wie lange mir das Amt noch das Geld für deine Betreuung bezahlt. Ja. Aber gut, das schauen wir doch mal.
Ich glaube, die stellen das ein, wenn ich bei dir einziehe, wenn du mich endlich adoptierst.
Ja, genau, ja, das, genau, sehr gerne. Du bist hier immer willkommen. Jasper, ich habe natürlich auch gleich eine Frage dazu, und zwar, die habe ich mir aufgeschrieben. Wann kommt denn die erste Single-Auskopplung? Also ist jetzt wo du gemerkt hast, singen, das wäre doch was für mich. Ich sag mal so, es haben schon Leute mit schlechteren Stimmen zu einer weltweiten Karriere gebracht.
Nee, nachdem du gerade gesagt hast, dass ich es deutlich bestätigt habe, dass ich nicht singen kann und unabhängig von dir mir das auch von anderer Seite zugetragen worden ist, habe ich mich doch dafür.
Dieter Bohlen ist damit richtig reich geworden und auch sonstige. Ich denke, dir steht eine große Karriere bevor.
Ja, aber man sagt ja auch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und wenn es mir jetzt ums Geld gehen würde, ja, es gibt ja auch andere Beispiele von Influencern, die durch irgendwelchen anderen Shit oder Trash, wie man so schön sagt, reich geworden sind. Aber mir geht es ja auch vor allem auch um den Spaß bei der Sache und irgendwie die Leidenschaft, und die bringe ich halt irgendwie dann doch mehr fürs Mountainbike mit als für die Gesangskarriere.
Okay, ja, kann ich durchaus nachvollziehen, verstehe aber ich.
Wenn du jetzt sagst, lass uns mal zusammen eine Single aufnehmen, wir machen den Single Trails und Single Mold Song, dann wäre ich da auf jeden Fall nochmal parat, um mit dir zusammen sowas zu machen.
Die Single Trails und Single Mold Single? Ja, das wäre doch eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Müssen wir mal drüber nachdenken, ob das was wird.
Komm, wir schreiben jetzt die ganzen Leute, bitte macht es nicht. Wenn ihr das macht, dann deabonniere ich euren Podcast.
Genau, bitte nicht. Ich habe noch eine Frage, die ich gleich anschließen möchte. Und die ist so ein bisschen insidermäßig, gilt aber trotzdem auch so grundsätzlich. Wir sind beide ehemalige Rennfahrer. Wir haben ganz, ganz lange davon gelebt, dass wir uns mit anderen messen. Jetzt haben wir ja irgendwann das Rennfahren aufgehört. Wie stehst du jetzt zu so einer Competition, die aufgebaut wird? Hintergrund ist der, wir haben eine Nachricht bekommen wo gesagt wurde, hey, super cool, wie zieht Tobi jetzt nach?
Mhm.
So, und sowas gibt's ja immer wieder, dass halt so, also entweder zwischen uns, aber auch so grundsätzlich in der Bike-Szene so eine krasse Competition aufgebaut wird. Mhm. Wie stehst du dazu?
Lustig, dass du das ansprichst, weil ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, als wir diese Nachricht bekommen haben, und ich habe ja dann auch direkt dir dazu geschrieben, so, boah, krass, finde ich eigentlich gar nicht cool, da so von außen so einen Druck reinzubringen oder eben von außen auch so eine Spannung aufzubauen. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen, sich zu messen und sich weiterzuentwickeln. Also ich bin generell schon ein Freund von Rennsport und Competition. Ich bin durchaus ein Freund von Leistungsmessen, so, aber nicht auf das ganze Leben bezogen, sondern dafür hat man ja den Sport erfunden. Also Leistungsmessen in Disziplinen wie dem Mountainbikesport und da auch nochmal unterteilt. Ich finde es total, ja, über oder drüber, alles im Leben zu messen und sich da so zu vergleichen und eine Competition draus zu machen. Wie du schon sagst, in der Mountainbike-Branche ist es irgendwie gefühlt ganz krass. Ich hatte da neulich, du warst ja auch mit ihm unterwegs, mit dem Freeride Flo auch ein Gespräch drüber, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie, ich finde es total krass, weil ich habe aufgehört mit Rennfahren, weil ich keine Competition mehr wollte, und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade auf Social Media und zwischen den deutschsprachigen Medienfahrern oder wie auch immer man das nennen möchte, herrscht irgendwie auch eine Competition und auch so ein Konkurrenzkampf, wo ich mir denke, das ist totaler Schwachsinn, wenn man sich anguckt, wie es die großen YouTuber machen, die alle zusammenarbeiten, ja. Ob jetzt Fritz Meinecke, Fabio Schäfer oder auch dieser Unge und wie sie alle heißen, die zusammen auf Madeira abhängen und sich dadurch alle ihre Follower so gegenseitig zuspielen und teilen. Ja, der Zuschauer hört ja nicht auf, den einen cool zu finden, nur weil er den anderen jetzt auch kennt. So, und ich glaube, ja. Da müssen wir alle ein bisschen mehr über unseren Schatten springen, alle mehr zusammenarbeiten. Wir drei, sage ich mal, haben das jetzt schon mal ganz gut vorgemacht. Also mit dem Corby habe ich ja auch schon die eine oder andere Sache gemacht. Corby und Stevie haben jetzt auch was zusammen gemacht. Also ich glaube, dass dieses Gegeneinander oder Nebeneinander, ist ja schon schlimm genug, dass man einfach nur nichts zusammen macht, das finde ich nicht cool. Also ich bin einfach ein Freund von Zusammenarbeiten und gegenseitig respektieren. Man muss natürlich immer aufpassen, weil es gibt eben dann doch die Menschen, die dann nur den eigenen Vorteil daraus sehen und nicht mal fünfe gerade sein lassen können. Aber grundsätzlich bin ich schon mehr so miteinander als gegeneinander, gerade bei solchen, ja, Sachen.
Also ich sehe das tatsächlich genauso. Ich liebe es, auf dem Trail hinter Leuten herzufahren, vor Leuten herzufahren und irgendwie versuchen, schneller zu sein. Aber jetzt halt ohne Messer zwischen den Zähnen, sondern halt einfach, ne? Als wir zum Beispiel im Finale waren, ich habe das total genossen, zu sehen, wie du mir wegfährst.
Und das klingt sehr fair, muss ich sagen.
Ja. Und das ist halt, also das mag ich total gerne. Ich versuche dann halt irgendwie dran zu bleiben und dies und das. Und ich finde es halt immer noch cool zu sehen, dass du halt immer noch so mega schnell fahren kannst. Und dass mich das immer noch, oder dass mich das dann wieder zurück so auf den Teppich holt, wenn ich denke, Alter, ich bin richtig schnell, und dann kommst du daher und dann merke ich so, doch nicht. Aber so im persönlichen Leben, ich meine, unser ganzes, klar, alles, was wir machen, steht irgendwie in Konkurrenz zu anderen YouTubern, zu anderen, ich sag jetzt mal, böse Influencern. Klar, man kann das immer in Konkurrenz stellen, aber man muss das ja nicht annehmen. Und ich finde das immer total schlecht, wenn dieser Druck von außen aufgebaut wird. Weil ich meine, wir sind einfach so lange Rennen gefahren, um uns zu messen. Und irgendwann möchte man das vielleicht auch nicht mehr machen. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es gibt einfach zu wenig Biker, die davon leben, die halt eine gute Arbeit machen, um sich da gegenseitig die Follower abzugraben. oder so. Weißt du, wenn es jetzt halt irgendwie 100.000 geben würde, dann wäre es natürlich, ja, dann kommt da einer, der macht es vielleicht ein bisschen besser. Aber im Bike-Bereich, wie viele Leute gibt es denn da, die wirklich guten Content machen? Und
aber du kannst ja auch nicht verlieren. Also weißt du, die Leute werden ja jetzt nicht deinen Kanal deabonnieren, nur weil sie einen anderen auch abonnieren.
So. Nein, genau. Aber in wenn man jetzt so das große Bild sieht bei irgendwelchen Gamern oder so, ja klar, wenn du da 6 Stunden bei Twitch zuguckst, hast du die 6 Stunden nicht mehr woanders. In unserem Bereich kommt aber halt irgendwie in der Woche 4 Videos raus oder 5 Videos, die man sich angucken kann. Damit ist die Woche ja nicht gefüllt. Ich meine, jeder arbeitet 8 Stunden am Tag. Die müssen ja irgendwie mit YouTube-Videos gefüllt werden.
Ja, richtig. Oder Podcast.
Ja, genau. Also von daher glaube ich da, dass es überhaupt gar kein Stress ist. Deshalb haben wir ja auch gar kein Problem, jetzt irgendwie zum Beispiel den Podcast von Flo zu featuren, weil wir halt einfach, ja, es ist ja cool, dass es dann noch jemanden gibt, der sich auch Mühe macht.
Und, aber um nochmal kurz das mit den Streamern auch aufzugreifen, selbst da gibt es die schlauen Füchse, die halt zusammenarbeiten und nicht zur gleichen Zeit streamen, ja, sondern eben dann an unterschiedlichen Tagen und sich dann in diesen Streams irgendwelche Insider um die Ohren hauen, sodass die Fans vom einen auch den Podcast von dem anderen hören, um eben die andere Perspektive zu hören oder zu checken, was der jetzt dazu sagt. So eine Art Reaction-Reaction-Geschichte. Also auch wenn man sich da einfach gegenseitig so ein paar Bälle zuspielt, dann nehmen die sich ja nichts weg, sondern auch dann ergänzen die sich wieder. Also ich glaube, ja, wenn man da einfach ja Lust hat, auch nicht nur den eigenen Vorteil zu sehen, sondern auch wirklich so das große Ganze nach vorne zu bringen, dass Leute mehr YouTube-Videos schauen, dass Leute mehr Podcasts hören und sich einfach mehr irgendwie für dieses Medium begeistern können und dafür vielleicht dann eine Netflix-Serie auslassen, dann haben wir alle gewonnen. So.
Genau. Ja, sehr gut. Ja, das ist doch schön, dass du es genauso siehst.
Ja. Wie war deine Woche und wie war dein Fail der Woche?
Meine Woche war sehr gut. Ich habe relativ viel geschafft. Ich habe eine Mauer gemauert.
Was man du hast so eine macht. Mauer gemauert. Was man halt so macht in der Woche. Ja.
Was man halt so macht. Zu meinem Fail der Woche muss ich erst mal einen Lucky Shot erzählen. Und zwar mein Lucky Shot ist finally mein Auto ist beschriftet. Und zwar
stimmt, richtig, du hast mir Fotos geschickt. Das sieht richtig geil aus. Also auch nochmal von mir da jetzt so ein ganz offizielles, richtiges Lob. Es schaut richtig geil aus.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war auch echt eine Zitterpartie, dass es richtig gut wird. Aber als es dann, weil wir mussten so, ich habe ein schwarzes Auto und habe jetzt mit schwarz matt da drauf beschriftet. Und ihr werdet das dann alle sehen, aber jetzt aktuell noch nicht. Und es war halt so, bis ich das fertige Auto gesehen habe, war halt nicht klar, wie geil wird's denn. Und Lucky Shot ist einfach, dass es mir wirklich extrem gut gefällt und dass ich finde, es ist ja schon auch die, also jede Beschriftung, die ich hatte, muss ja immer irgendwie eine Verbesserung zur letzten sein. Und es liegt natürlich auch daran, dass man die letzte dann schon so lange gesehen hat. Aber ich finde, das ist uns wieder gelungen, dass wir da ja, dass es da wirklich was gibt, was so vielleicht ein bisschen einzigartig ist und was irgendwie das widerspiegelt, was ich ganz cool finde. Das auf alle Fälle der Lucky Shot. Geil. Mein Fail der Woche war ein bisschen dann, der hing dann damit zusammen. Und zwar
ich muss jetzt schon lachen. Und ich weiß sie nicht. Leute, ich weiß sie wirklich nicht, aber ich glaube, es kommt was Grandioses.
Also ich hatte dann die Beschriftung, weil der Beschrifter hatte gefragt, ja, kannst du das dann gleich zahlen, weil du fährst jetzt gleich weg. Dann hatte ich es mit Karte bezahlt und musste dann quasi noch am nächsten Tag nach München zu einem Vortrag. Also habe ich nochmal getankt. Und nach dem Tanken bin ich halt zur Kasse rein und wollte das mit Karte bezahlen. Ja, und was ich nicht so ganz überlegt hatte, ist, dass vielleicht jetzt meine Karte gar nicht mehr so viel an diesem Tag zulässt. Weil ich glaube, diese Kreditkarten, die haben halt irgendwie ein Limit bei, weiß nicht, I don't know. Auf alle Fälle war das überschritten. Und egal, was ich gemacht habe, ich konnte halt nicht bezahlen, weil Portemonnaie hatte ich nicht dabei, das war im anderen Auto. Und da musste ich tatsächlich eine halbe Stunde an dieser Tankstelle verbringen und einfach blöd in der Gegend rumwarten, mir doch sehr hämische Blicke zuwerfen lassen von den Alkis, die in der Ecke sitzen und sich ein Bier nach dem anderen reinschrauben. Und musste ausgelöst werden. Und dann musste tatsächlich musste Nadine kommen und mit Geld mich da freikaufen, damit ich wieder wegfahren durfte.
Das ist schon sehr witzig.
Und das war halt dann doch sehr spät, irgendwann, ich glaube mittwochs abends oder so. Und da war ich dann doch dezent genervt.
Ja, ja, verständlich. Mir ist mal was Ähnliches passiert. Es ist aber schon, ich glaube über 10 Jahre her. Da stand ich an einer Mautstelle und hatte das Problem. Das war auch sehr unangenehm, weil dann stehen ja natürlich hinter dir die Leute und wollen durch und du hast so diesen zeitlichen Druck und so. Das war echt, habe ich gehasst.
Ja, ja, das ist wirklich blöd, wenn man dann da so denkt, ach, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Ja. Aber zumindest habe ich neben einem Automaten gestanden, wo man sich Pizza kaufen kann. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe gedacht, krass, jetzt gibt es schon Automaten, wo fertig gebackene Pizzen rauskommen. Interessant.
Ja.
Den durfte ich dann mal in Augenschein nehmen, bezahlen oder eine Pizza rauslassen. Konnte ich ja nicht, hatte ja kein Geld.
Entschuldigung, haben Sie mal eine Mark für mich? Ich wollte eine Pizza aus dem Automaten essen.
Oh, klar. Ich glaube, 50 Cent rein. Ja, kein Problem. Gönn dir, Bruder, gönn dir.
Ja. Mein Lucky Shot war tatsächlich, dass ich zum allerersten Mal auf einem Comedy-Event war, was ich sehr, sehr witzig fand, habe ich unfassbar abgefeiert. Ein Freund von mir, der Sven Günzel, organisiert die Punchlines in München und die finden 2-mal im Jahr statt und das ist eine 4 Rounds of Comedy in einem Boxring und zwar im Boxwerk in München. Und ich habe das schon mal gesehen, dass er das macht und dass auch ein paar Leute, die ich kenne, schon da waren. Und ja, er hat mich eben gefragt, ob ich mal Bock hätte irgendwie. Und es hat jetzt sich zeitlich voll ergeben, dass ich Zeit hatte. Und dann bin ich da mal hingefahren, habe einen sehr coolen Tag in München verbracht und mir diese Comedy-Show reingezogen und muss sagen, Leute, macht es mal. Also ein Vortrag vom Tobi ist nah dran an der Comedy-Show, kann ich auch nur empfehlen. Aber falls ihr mal irgendwo mitbekommt, dass eine Comedy-Show irgendwo in eurer Nähe ist, Stand-Up-Comedy oder so.
Aber wenn ihr mal richtig witzige Leute sehen wollt,
dann zieht euch das rein, weil ich habe herzlich gelacht, ich fand's richtig witzig und es ist irgendwie geil. Und meistens stehen da echt junge, talentierte Leute, die sich da echt einen Kopf drüber machen, was sie da so erzählen. Also ist dann die Kohle auch irgendwie wert. Also es war jetzt nicht teuer, ich glaube 20 Euro Abendverkauf und 15 Euro Vorverkauf oder so. Also voll im Rahmen. Und das war, habe ich richtig abgefeiert, muss ich echt sagen. War richtig witzig.
Ja,
und in der Pause war ein Boxkampf.
Ja, genau. Den habe ich gesehen oder Bilder davon und habe gedacht, okay, geht der Jasper jetzt doch unter die Boxer? Wird das jetzt doch was? Nachdem ja schon mehrere YouTuber Boxkämpfe angezettelt haben,
ja.
Wäre das doch was?
Das wäre doch was, ja.
Genau.
Jetzt muss ich glaub, irgendwie einen Schwachen raussuchen, der mit dem, gegen den ich boxen würde, um jetzt quasi zu teasern.
Sag und dann schon, mich.
Nee.
Also, sag schon, Scheiß, du wälzt mich.
Das hätte ich nicht gemacht. Ich brauche ja jemanden, der leichter ist als ich, damit ich bessere Chancen habe. Und das wird schwer, liebe Leute, das wird schwer.
Ja, vielleicht muss man in der U15-Klasse wählen oder so.
Genau. Ich glaube, Minderjährige zu verkloppen im Ring, das müssen die Eltern zustimmen, sonst geht das nicht.
Ja, ach du, wenn es für einen guten Zweck ist.
Also. Mein Fail der Woche. kennt ihr das?
ist immer der beste Einstieg. Kennt ihr das?
Kennt ihr
das? Man erwartet immer, dass alle sagen ja und meistens, wenn der Fail gut genug ist, sagen alle nein.
Nein, also doch, ich glaube, den Moment kennen alle. Das Schloss war eine relativ lange Zeit draußen und man denkt so, oh shit, hoffentlich geht das auf. Man steckt diesen Fahrradschlossschlüssel in das Schloss und weiß, dass dieser Schlüssel schon 2-mal leicht verbogen war. Und dann hofft, dass man den Schlüssel drehen kann, feststellt, nee, also da muss ich jetzt mal feststellen, der lässt sich nicht drehen. Und dann denkt so, scheiße, wie soll ich jetzt dieses Schloss aufkriegen? Weil man müsste dann ja eigentlich anfangen zu rütteln, ein bisschen zu wackeln, mit dem Schlüssel in diesem Schloss ein bisschen drücken und drehen und ja, das hat dann, ich habe das dann versucht, unfassbar sanft zu handeln. Ja, der Schlüssel ist dann leider doch abgebrochen und dementsprechend steckte dann der Schlüsselrest im Schloss und das Schloss war immer noch verschlossen.
Sehr gut. Gut, und dann bist du mit Säge angerückt, oder was?
Ja, genau. Das Schloss aufmachen ist ja meistens dann gar nicht so schwer, wie man sich das eigentlich vorstellt, solange man keine Zuschauer hat und die Polizei nicht kommt. Und dann habe ich gedacht, ja cool, ich habe ja noch ein zweites Schloss, dann kann ich ja einfach das nehmen. Ja. Das Schloss habe ich gefunden. Den Schlüssel suche ich bis heute.
Ah ja. Ja, auch nicht schlecht.
Also, das war mein Fail der Woche. Ich wollte ein Fahrradschloss mitnehmen, habe eins kaputt gemacht und festgestellt, dass ich für das zweite keinen Schlüssel mehr habe. Jetzt bin ich zwei Fahrradschlösser ärmer und konnte an dem Tag auch nicht mit dem Rad ausrücken. Man musste auch wieder das Auto nehmen. Ja, selten dämlicher Vorfall. Ich werde mir jetzt so ein Schlüsselbrett besorgen.
Das ist eine gute Idee.
Alle meine Schlüssel dran mache, damit solche Sachen nicht mehr vorkommen. Sowas habe ich nicht. Ja, ihr könnt jetzt lachen. Ihr dürft mir böse E-Mails schreiben. Ich habe kein Schlüsselbrett, aber das kommt jetzt.
Ja. Ja, also ich kann dir gerne ein Schloss von mir leihen. Also das wäre hier fast unbenutzt und ich weiß auch, wo der Schlüssel liegt. Der würde am Kanuverein in Würzburg, also am Steg, wenn man da jetzt runtertaucht, da würde der Schlüssel liegen.
Okay, geil. Den Fall musst du auch irgendwann nochmal erzählen.
Ja, lieber nicht, lieber nicht. Aber ich habe ja auch schon mal meine Probleme mit Schlössern erzählt, worauf ein paar Tage später ein Paket mit Schlössern bei mir ankam von Trelog. Und vielleicht hast du ja Glück und du bekommst auch ein Paket.
Ich würde mich freuen.
Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Und genau, uns wird immer so viel unnützer Scheiß angeboten. Aber so sinnvolle Sachen wie Schlösser, da freue ich und ich glaube du dich auch sehr drüber, oder?
Ja, bitte. Bitte sehr.
Also. Von daher, genau. Jasper, das war's eigentlich schon wieder für diese Woche. Und bevor jetzt hier gleich meine Heizung anfängt, die übrig gebliebenen Pellets einzusaugen, machen wir hier Schluss. Ich will nur noch ganz kurz wissen, was steht diese Woche bei dir an und hast du schon einen Podcast-Gast für nächste Woche?
Ja. Ich habe gestern den Podcast aufgezeichnet. Nächste Woche wird es einen Podcast zu der neuen Chili Enduro Series geben. Zwar mit den beiden, ich glaube, Betreiber nennt man das, oder? Genau. Also ich hatte Florian Kulicke und Henry Leitmüller in Interview. Und da sprechen wir so ein bisschen über den Enduro-Sport, Enduro-Rennsport in Deutschland, also Dachregion. Und aber natürlich auch über die neue Serie. Diese Woche werde ich einige Videos drehen, zusammen mit Jan. Ich werde die Werkstatt fertig machen, dass man da auch Videos drehen kann. Und dann tatsächlich bin ich noch ganz froh, dass es so ein bisschen ruhiger ist. Ich versuche noch ein bisschen Rad zu fahren zu gehen, ein bisschen Sport zu machen. Mich auch ein bisschen so prophylaktisch ein bisschen mehr um meinen Rücken zu kümmern. Weil nächste Woche geht dann so der erste Trip los für die Saison. Und dann sind wir eigentlich auch erstmal relativ lange so regelmäßig weit unterwegs. Von daher ist das noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm des Saisonbeginns nächste Woche. Mhm.
Ja, sehr gut. Das klingt doch gut.
Kommt eine Pelletslieferung?
Es kommt hoffentlich eine Pelletslieferung. Genau, bei mir ist nächste Woche tatsächlich auch noch relativ ruhig. Ich muss einiges auf der Baustelle machen. Da muss ich jetzt mal wieder voll angreifen. Aber grundsätzlich ist relativ ruhig, bevor wir dann Ende des Monats nach Schottland fahren und auch da ein paar Videos produzieren und dies und das machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil war jetzt diesen Winter doch sehr, sehr viel zu Hause und jetzt mal wieder rauszukommen, mit dem Camper rauszukommen, da freue ich mich sehr drauf, aber bis dahin nochmal ein bisschen, bisschen hier was machen, bisschen versuchen wieder fit zu werden, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie ich muss mal wieder längere Gravel-Runden fahren, weil jetzt hier auf dem Swift nur immer so kurze Halbstunde, Dreiviertelstunden-Dinger, die machen zwar kurzzeitig fit, aber jetzt, wenn man länger unterwegs ist, ich war ja, du weißt es, am Freitag bin ich irgendwie knapp 70 Kilometer Gravel gegen den Wind gefahren, ja. zu 90% irgendwie auf dem Gravel unterwegs gewesen. Ja, da, da war ich danach so ein bisschen angezählt, muss ich gestehen. Und das muss besser werden. Und deshalb werde ich mich wahrscheinlich noch so ein, zwei, dreimal aufs Gravelrad setzen und ein bisschen längere Touren fahren. So cool. Der Plan. Genau. In diesem Sinne, vielen,
Danke vielen Dank. Zuhören.
Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und bis bald.
Danke, bis nächste Woche. Tschüss.